Hallo und herzlich willkommen zur 292. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem zusammenfassendsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und heute gibt es mal wieder eine Kurzausgabe aus gesundheitlichen Gründen. Ich bin entweder immer noch oder schon wieder, ich glaube eher schon wieder, etwas erkrankt und habe im Moment nicht so richtig die Energie, hier über eine Stunde über jedes einzelne Spiel zu berichten. Deswegen sei es mir verziehen, dass ich hier wieder nur die Wochenstatistiken auf den Tisch haue und mich dann wieder auf die Couch begebe. Solltet ihr natürlich Statistiken haben wollen für die einzelnen Spiele, dann kontaktiert mich doch gerne über die Kontaktmöglichkeiten, die ihr in den Shownotes findet oder über meine Homepage smk-blog.de. Da kann ich euch dann einen Link zukommen lassen, wo ihr ja jedes einzelne Spiel dann einmal euch statistisch für Kicker und Panther anschauen könnt. Ja, jetzt geht's aber gleich rein in die extrem wenigen News und Transaktionen, die wir in dieser Woche hatten. Das wird wirklich sehr kurz heute. Ja, ich hatte das letzte Woche schon angedeutet, dass die Philadelphia Eagles ihren Longsnapper wohl entlassen haben. Und das war dann auch wirklich so. Charlie Hewlett wurde da ja von Bord geworfen, aus dem Eagles-Nest rausgeschmissen. Kommen wir aber gleich zu, hatte wohl eher taktische Gründe. Am Mittwoch sind dann die Special Team Spieler der Woche bekannt gegeben worden. Ich hatte übrigens gerade geguckt, ich habe mich gewundert, Special Team Spieler des Monats müssten doch eigentlich auch schon raus sein. Nee, kommen erst diese Woche raus, also müssen wir noch ein bisschen warten. In der letzten Woche geworden sind es einmal der Panther der Texans, ich glaube, das hatte ich auch erwähnt, dass der ein super Spiel hatte, Tommy Townsend, und Defensive End Jalen Carter von den benannten Eagles. Das war der, der einen Extrapunkt geblockt hatte, der nachher den Unterschied gemacht hat im Spiel der Eagles gegen die Buffalo Bills. Ja, und dann gab es noch Nachrichten von den Atlanta Falcons. Die haben nicht einen Panther auf den Practice Squad geholt. Da hatte Bradley Pinion ein bisschen mit Verletzungen zu hadern. Deswegen hatten sich Trenton Gill vorsichtshalber auf den Practice Squad gesigned. Am Donnerstag haben dann die Eagles Charlie Hewlett auf den Practice Squad geholt. Da denke ich mal, ohne dass ich das jetzt weiter recherchiert habe, dass das einfach Rostergründe hatte, dass man den Rosterplatz von Hewlett für einen anderen Spieler gebraucht hat und man ihm dann gesagt hat, so, wir entlassen dich, aber keine Angst, wir signen dich dann, sobald du wieder frei bist, auf den Practice Squad. Und natürlich wurde er dann später auch aktiviert und hat gespielt, sprich also finanziell machte das da dann für ihn auch keinen Unterschied. Ja, Trenton Gill wurde dann am Samstag auch ebenso wie Charlie Hewlett aktiviert bei den Atlanta Falcons, hat aber nicht gespielt. Da konnte Bradley Pinion dann doch aktiv werden. Und ja, so hat Trenton Gill trotzdem, ich glaube, es sind knapp $23.000 dafür bekommen, dass er dann inactive war. Und am gestrigen Montag mit dem Ende der regulären Saison werden ja auch die Practice Squads aufgelöst. Und ja, da haben die Atlanta Falcons gleich Trenton Gill einen Future Contract gegeben, sprich, der wird dann in der nächsten Saison zumindest schon mal im Practice Squad, hätte ich fast gesagt, im Trainingscamp mit den Atlanta Falcons sein. Da warten wir natürlich auch drauf, ob beispielsweise Lenny Krieg da einen Future Contract bekommt. Da ist jetzt ja da ein bisschen was im Flux mit der Entlassung sowohl des Head Coaches als auch des General Managers bei den Falcons. Da muss man dann sehen, was dabei rauskommt. Ja, wie gesagt, Kurzfolge heute, deswegen springen wir sofort rein in die Wochenstatistiken und ich hoffe, ich vergesse die zwei Sachen, die ich erzählen wollte, nicht, wenn wir dabei sind. Es gab in der Woche 73 Field-Goal-Versuche, von denen waren 62 erfolgreich. 9 sind daneben gegangen, 2-mal sind Kicks geblockt worden. Netterweise sind 2-mal auch Schüsse an den Pfosten gegangen, inklusive ja eines sehr kurzen Field-Goals von Jake Moody. Ja, haben wir gerade gedacht, er hat sich wieder gefangen, donnert er da Ding an den Pfosten. Naja, egal. Es hat damit eine Trefferquote von 84,9% gegeben. Das ist jetzt ein klein wenig schlechter als der Saisonschnitt, aber ja, immer noch ziemlich gut. Saisonschnitt hervorragende 85,6%. Damit sind wir jetzt also in das bildet dann den Abschluss der regulären Saison. Es gab ein sehr langes Field Goal, nämlich das zweitlängste in der NFL-Geschichte, das längste Field Goal, was draußen gekickt wurde. Ja, und es hat der gleiche Mann gemacht, der das längste Field Goal in der NFL-Geschichte gemacht hat, nämlich Cam Little, der ja dann ein bisschen den Cristiano Ronaldo Celebration, glaube ich, war das, kenne ich mit Fußball ja nicht so aus, rausgeholt hat. Ja, und jetzt hat er die beiden längsten Field Goals in der NFL-Geschichte. Es gab noch ein weiteres langes Field Goal, das ist immer gut fürs Spendengelder, nämlich von Daniel Carlson zum Sieg der Raiders. Das freut mich dann auch doch sehr, dass er dann, sagen wir, persönlichen Saisonabschluss gefunden hat, denn die Saison für Daniel Carlson war ja jetzt auch nicht so ganz überragend. Die Raiders da sicherlich im Market, sich in der Draft beispielsweise den Kicker anzugucken. Ja, der Sieg kam ja gegen die Kansas City Chiefs. Auch da Harrison Butker hat in dem Spiel 4-4 Goals gemacht. Auch da kann ich mir vorstellen, dass die Chiefs, ich hatte es schon ein paar Mal erwähnt, sich da mal umgucken werden. Denn Butker, muss man ehrlich sagen, für das, was er da in dieser Saison geleistet hat, verdient er vielleicht dann doch ein bisschen zu viel Geld. Ja, eine der Fehlschüsse kam natürlich von Tyler Loop. Martin Pfanner hat das sehr schön kommentiert im deutschen Kommentar im Spiel der Baltimore Ravens gegen die Pittsburgh Steelers. Der Kicker der Ravens leider aus 44 Yards nicht erfolgreich, also zumindest aus Sicht der Ravens nicht erfolgreich, dadurch die Pittsburgh Steelers in den Playoffs. Ja, und für Tyler Loop, der eine sehr, sehr gute Saison, das muss man auch sagen, gespielt hat, natürlich ein absoluter Lobpunkt. Hab schon gesehen, dass manche da seine Entlassung gefordert haben. Da, ja, wäre ich da doch ein bisschen vorsichtiger dabei. Wenn wir uns die Saison angucken, dann haben wir insgesamt 134 Field Goals gehabt, die daneben gegangen sind. 23 immerhin sind geblockt worden. Es gab 73 Field Goals, erfolgreiche Field Goals aus 55 oder mehr Yards. Übrigens, der Prozentschnitt ist leicht gesunken. Man hat ja den Eindruck gehabt, dass die langen Field Goals deutlich besser waren. Aber tatsächlich ist der Schnitt im vielleicht zum Vorjahr für 50 plus Yard Field Goals ganz leicht gesunken. Also das ja, war dann vielleicht auch wieder eine kleine Täuschung. Aber es gab halt so viele 60 plus Yard Field Goals wie noch nie und sogar mit riesigem Abstand wie noch nie. Insgesamt waren 12 Kicks aus 60 oder mehr Yards in diesem Jahr erfolgreich, inklusive natürlich dem 68 Yarder von Cam Little. Insgesamt, ich hatte schon erwähnt, die Saisonschnitt bei 85,6%. Das durchschnittliche Field Goal, das ist ja eine Sache, die ich immer wieder hervorhebe. Das kam in diesem Jahr tatsächlich aus einer etwas längeren Distanz. Zumal sind wir da immer so bei 37, 38 Yards, 39,2 Yards in diesem Jahr. Das durchschnittlich gemachte, erzielte Field Goal sind 39,2 Yards. Also ist nicht das irgendwie 53 Yard Field Goal, von dem immer alle erzählen. Nein, es ist ein noch nicht mal 40 Yard Kick. Das ist der durchschnittliche, das durchschnittlich gemachte Field Goal in der NFL in der Saison 2025. Ja, der durchschnittliche Fehlschuss, der kam dann aus deutlich mehr Yards, nämlich fast 10 Yards mehr. 48,6 ist der durchschnittliche Fehlschuss. Und ja, da kann man dann sehen, wie gut die Kicker dann doch geworden sind. 21 Mal sind Bälle an den Pfosten gegangen. 16 Mal gab es Critical Misses. Das ist Miss aus 38 Yards oder weniger, was halt ja, der durchschnittlich gemachte Field Goal ist. Da sollten NFL-Kicker eigentlich sehr sicher treffen. Und wenn man mal ehrlich sieht, wir hatten 1088 Attempts insgesamt, davon 16 Critical Misses. Das ist ja nicht besonders viel, aber natürlich werden daran Kicker immer ganz besonders gemessen. Wenn ihr wissen wollt, wo die Kicks eher vorbeigehen, nach links oder rechts, fragt Tyler Loop. Rechts ist da deutlich häufiger, nämlich insgesamt 60%. Wir haben nämlich 60 Mal sind Kicks rechts vorbeigegangen, 40 Mal links vorbeigegangen und 14 weitere waren zu kurz. Bei den Extrapunkten, da sind wir in dieser Woche auch ein klein wenig unter dem Saisonschnitt. 3 sind daneben gegangen bei 55 Attempts. Ja, einer ist verschossen worden und 2-mal sind Kicks geblockt worden. Evan McPherson übrigens verantwortlich für 2 der 3 verpassten Extrapunkte an diesem Wochenende für die Bengals. 94,5% damit die Trefferquote, der Saisonschnitt da jetzt in der regulären Saison bei 95,9%. Vielleicht kriegen wir das noch auf durch die Playoffs vielleicht noch auf 96% hoch. Ja, 40 Extrapunkte sind daneben geschossen worden, 12-mal sind Extrapunkte geblockt worden und netterweise 8-mal wurde spendenrelevant der Pfosten getroffen in dieser Saison. Ich hatte schon mehrfach erzählt, dass wir einen deutlichen Anstieg in den letzten Wochen gesehen haben der Touchbacks. Da haben die Coaches wohl doch gemerkt, das ist gar nicht so gut, wenn man Superathleten wie NFL-Kick-Returner, die das sehr häufig probieren lässt. Deswegen haben wir jetzt einen neuen Rekord gehabt in der letzten Woche. eine Touchback-Percentage von fast 37%, 36,9 um ganz genau zu sein, 55 von 149, um das ganz präzise zu sagen. Das ist halt doch sehr weit über dem Saisonschnitt, der jetzt bei 20,7% liegt. Und wenn wir bedenken, in den ersten Wochen lagen wir da deutlich unter 15%. Also da hat es doch einen kleinen Strategiewandel gegeben, was Kickoff-Returns angeht. Immerhin 5 Touchbacks, die an die 20 gingen, hatten wir an diesem Wochenende. Davon hatten wir insgesamt 81 in dieser Saison. Aber wir hatten auch jede Menge Kicks, die ins Aus oder zu kurz waren. Insgesamt 83 Mal wurden Strafen verhängt, weil ein Kickoff nicht die Landing Zone oder noch nicht mal das Spielfeld getroffen hat. In dieser Woche sind 3 ins Ausgegangen, 2-mal war der Kick zu kurz. Wir hatten einen Onside-Kick, der probiert wurde in dieser Woche, der war nicht erfolgreich für die Saints. Und ja, insgesamt haben wir damit eine immer noch magere Bilanz von 5 Recoveries, einer von den Saints, bei 52 insgesamt versuchen. Der längste Return an diesem Wochenende, kommen wir gleich nochmal drauf, der war 84 Yard lang. Das längste Field Goal, ich hatte es erwähnt, Cam Little, dann Daniel Carlson mit seinem Game-Winner für die Las Vegas Raiders aus 60 und dahinter dann Andres Borregales, der ja auch eine okay Saison spielt. Ich hatte da ein paar Zweifel am Anfang, aber der hat sich auch gut etabliert, aber streut halt auch ab und zu mal einen Fehlschuss. Ein Extrapunkt hingegen sehr, sehr sicher bei ihm. Insgesamt sein längstes Field Goal jetzt aus 59 Yards gekommen gegen Miami und dann Chris Boswell für die Steelers aus 57 Yards. Jake Moody und Chad Ryland, ein bisschen deutlich in der Kritik gewesen in den letzten Wochen. Die haben ja jetzt auch Joshua Carty auf den Practice Squad geholt, wir sind gar nicht auf den Practice Squad, sondern gleich aufs aktive Roster aus dem Practice Squad der Rams, gegen die jetzt gespielt haben. Und Jake Moody, wie gesagt, mit seinem kurzen Fehlschuss, aber macht ein langes Field Goal aus 56 Yards. Kaimi Fairbairn trifft aus 51 Yards und Kaimi Fairbairn stellt einen neuen Rekord auf, beziehungsweise er stellt einfach einen Rekord ein. David Akers war da der bisherige Rekordhalter für die meisten Field Goals in einer Saison. Allerdings Akers damals noch mit 16 Spielen. Kaimi Fairbairn hat jetzt 44 Field Goals gemacht und damit den Rekord eingestellt in den 17 Spielen, also ich bin mir ziemlich sicher, da werden wir in den nächsten Jahren auch noch einen neuen Rekord erleben. Die meisten Punkte übrigens sind Kaimi Fairbairn dann nicht. Da ist er nur auf Platz 2, denn etwas besser, dadurch, dass er ein paar mehr extra Punkte gemacht hat, war da Jason Myers von den Seattle Seahawks. Der hat die meisten Punkte erzielt in dieser Saison für Kicker. Und da Kicker die meisten Punkte machen, damit auch in der NFL allgemein. Der längste Punt an diesem Wochenende, auch das spendenrelevant, Tress Way, ein 71-Yard-Punt. Dahinter dann Bradley Pinion für die Falcons, 69-Yard Daniel Whelan, der übrigens der beste Punter nach dem Schnitt ist, nach dem Bruttoschnitt in dieser Saison mit einem Schnitt über 51 Yards, ein 68-Yarder. Und dann Brian Enger für die Cowboys, 65 Yards. Wir hatten Bradley Pinion auch als besten Power-Punter, teilt sich da den Preis mit Daniel Whelan in dieser Woche. Whelan sehr häufig am Einsatz gewesen, denn da lief nicht sehr viel zusammen bei den Packers, die relativ wenige ihrer Starter aufgeboten hatten. Gegen Minnesota war es, wenn ich mich recht entsinne. Er hatte 4 Power-Punts in dem Spiel, 8 Punts insgesamt in dem Spiel für einen 59,5-Yard-Schnitt. Und Bradley Pinion, der hatte 2 Power-Punts für denselben Schnitt. Dahinter dann Ethan Evans von den Rams, 58,5 Yards. Und dann Bryce Behringer für die New England Patriots, 56 Yards. Wir hatten einen Punt, der geblockt wurde, nämlich von Kai Kröger. Ja, die Saints, denke mal, da wird es einige Änderungen im Special Teams geben. Man wird sich da sicherlich einen anderen Punter mal angucken. Ja, Brad Thorsten beispielsweise kommt jetzt von Georgia und College. Das wird noch sehr interessant werden vor der Draft. Ich glaube nicht, dass da Kai Kröger noch eine zweite Saison machen wird. Auch generell die Returns bei den Saints, die Coverage Unit und so, da ist einiges, glaube ich, zu tun. Bin noch nicht so ganz sicher mit Charlie Smith. Er ist eine super Story, gerade für mich, aber muss auch sagen, insgesamt war die Saison ein 75%-Kicker bei Field Goals. Er hat nur 4 Field Goals daneben gesetzt und 2 davon waren auch lange Field Goals, aber trotzdem, da muss halt auch eine Steigerung kommen. Also da wird sicherlich zumindest ein zweiter Kicker ins Camp gehen. Ich glaube nicht, dass man ihn entlassen wird, sondern der wird schon im Camp bleiben, insbesondere weil es halt auch ein bisschen marketingtechnisch eine super Story ist. Aber man wird da, glaube ich, auch einen kleinen Sprung sehen müssen. Also die Saints da sicherlich im Markt mindestens für einen Panther und ja vielleicht auch einen anderen Coach. Wer weiß, bin da sehr gespannt. Wir hatten in dieser Woche 7 Punts, die in die 5 gegangen sind. Ich glaube, 2 Punts, die an der 1- bis 2-Yard-Linie geendet waren. Einmal hatten wir einen Punt, da hat der Impetus an der 1 geendet, ist der Ball dann wieder ein bisschen zurückgesprungen an die 2-Yard-Linie. Aber ja, das zählen wir trotzdem als ein Jahr Punt. Wir hatten eigentlich auch 5 kritische Punts. 2 Punts sind gemufft worden und wir hatten 4 Punt-Returns, die länger waren als 15 Yards, längste Punt-Return. Diese Woche 33 Yards von Marvin Mims von den Denver Broncos, dann Gerald Olszewski von den Giants über 21 Yards mit dem zweitlängsten Return. Kickoff-Returns hatten wir einen sehr langen, das hatte ich vorhin kurz erwähnt, Kevante Turpin von den Dallas Cowboys über 84 Yards unterwegs. Ja, er hat fast bis zum Touchdown gereicht, aber dann an der 11-Yard-Linie konnte er noch eingeholt werden und getackelt werden. Zweitlängste Return Isaiah Williams von den Jets gegen die Buffalo Bills. Eine der wenigen Sachen, die geklappt haben bei den Jets. Über 49 Yards. Schöne Sache, dass er am Ende von Match Wischnowski, den Namen habe ich schon so oft gebutschert in diesem Podcast, Mitch Wischnowski ins Ausgeschoben worden. Und erwähnen möchte ich auch noch, dass Chris Boswell auch einen Tackle hatte bei einem 41-Yard-Return, der am Ende das Field Goal erst möglich gemacht hatte, von den Field Goal-Versuch von Tyler Loop. Mitchell da mit dem Return über 41 Yards, eine Minute vor Ende des Spiels. Ja, und er ist ins Ausgegangen und auch da war Boswell dann zur Stelle, damit 2 Tackles in dieser Woche. Insgesamt damit 63 Tackles, für die wir Spenden einsammeln werden. Ja, dann eine Sache, die ich noch unbedingt erwähnen möchte, ist nämlich, ja, es gab mehrere Punt-Fakes an diesem Wochenende. Matt Hark mit einem Superpass für Arizona über 28 Yards auf DeMarcado gegen die Rams. Aber wir hatten dann noch einen Punt-Fake von Las Vegas, der hat nicht geklappt, wenn ich mich recht entsinne. Palomau mit einem Lauf da über die Mitte über 3 Yards, war beim 4. und 4, wenn ich mich recht entsinne. Ja, aber ganz, ganz großartig der Pass von Rigoberto Sanchez auf Mo Ali Cox für die Indianapolis Colts. Rigoberto Sanchez, da war nicht viel Platz. Mo Ali Cox, den er sich da freigelaufen hatte, aber einen wirklich schönen in the Brass Basket, genau. Brad Basket geworfen von Rigoberto Sanchez, der also zeigt, dass er auch Panther sehr, sehr gute Werfer sein können. Ja, und was man da erwähnen möchte, es gab einen 16-Yard-Pass, man hat dann also einen First Down gemacht und man ist dann sofort wieder in Punt-Formation gegangen. Man hat dann bei einem 1. und 10 sofort wieder, ja, stand man in Punt-Formation bereit. Das hat man sich im College, ne, bei sicherlich auch noch andere Spiele, andere Teams, die das gemacht haben, aber bei North Carolina State sich angeguckt, die haben das auch schon mal da gemacht, dass man nach einem erfolgreichen Punt-Fake sofort in Punt-Formation wieder gegangen ist. Ganz, ganz wichtig, dass kein Spieler das Spiel verlässt, sodass die gegnerische Mannschaft auch nicht auswechseln darf. Und ja, das Ganze will man natürlich nicht unbedingt machen, um noch einen riesen Play da zu machen. Aber man möchte halt den Gegner entweder dazu zwingen, strategisch wichtig eine Auszeit zu nehmen, oder aber, so wie in diesem Fall, dass man plötzlich Houston erwischt mit zu vielen Spielern auf dem Feld. Da waren plötzlich 12 Spieler drauf, weil die nämlich plötzlich ausgewechselt hatten. Ja, und dann kam schon der Snap und ja, gab eine 5-Yard-Strafe. Also insgesamt hat man da 21 Yards durch diesen Punt-Fake und dann das Überraschungsmoment danach gemacht. Also eine sehr, sehr clevere Sache. Bei PFF, da ist Brandon Aubrey der Gewinner der regulären Saison. Er hat da das, wenn auch nur knapp, höchste Rating bekommen. Dann an zweiter Stelle Will Reichert. Und dann an dritter Stelle, der von mir nach Woche 2 noch stark kritisierte Chase McLaughlin, hat sich dann natürlich ganz stark gefangen. Ja, Cam Little da dann auf Platz 4. Ganz unten, immer ein bisschen kompliziert, da zu gucken, wer da noch aktiv ist. Ja, zum einen Jake Moody, Jake Elliott und jetzt ganz unten Tyler Loop. Der ist da leider dann ja etwas rausgefallen, wenn man so will. Bei den Panthern, da gewinnt ganz, ganz knapp den Preis für das beste Grading in der regulären Saison Daniel Whelan von den Packers 90,4 und damit ein Zehntel besser als Austin McNamara von den Jets 90,3. Dahinter dann Michael Dixon 89,9 und J.K. Scott 88,1. Ganz unten Ja, die beiden Pro Bowl Panther, nämlich einmal Jordan Stout, 53,9 und mit einem riesigen Abstand dann, wie gesagt, im Doghouse von PFF, ist schon seit 2 Jahren Tress Way von den Washington Commanders. Der hat ein Grading von 44,0. Beste Hangtime. Da gewinnt doch dann am Ende relativ deutlich J.K. Scott von den Chargers mal wieder. Der ist ja seit einigen Jahren schon immer ganz vorne dabei. 4,8 Sekunden seine Hangtime. Dann Austin McNamara von den Jets 4,70. Dann Daniel Whelan 4,57 und Michael Dixon 4,56. Und ganz unten, da hat sich nicht so viel getan, AJ Cole 4,16, Jordan Stout 4,14 und ja, zumindest ein gutes Stück mittlerweile von der 4-Sekunden-Barriere entfernt. Troy Taylor mit 4,08 ist da, aber der Panther mit der schlechtesten Hangtime, die er da so hat. Und das war sie auch schon, die Kurzausgabe in dieser Woche. Wir gehen rein in die, wie ich ja finde, 2 besten Football-Wochenenden, nämlich das Wildcard und das Divisional Playoff-Wochenende. Ich hoffe, dass es am Freitag, ich habe gerade einen Wetterbericht gesehen, da soll es hier gar nicht so gutes Wetter geben. Da muss ich mal gucken, ob ich da vielleicht noch Homeoffice beantragen kann. Das wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht, weil ich habe wenig Lust, da dann mit meinem kleinen Auto und meinem nur Ganzjahresreifen, also immerhin keine Sommerreifen, aber Ganzjahresreifen, da dann irgendwie über die Autobahn zu tuckern. Ja, das schauen wir dann mal, wie das wird. Manchmal kommt es ja auch ganz anders. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.